Heute verraten wir euch, warum Wirtschaftsministerin Katharina Reiche zwar sehr unbeliebt ist, aber einen Top-Job macht. Mein Name ist Marc-Uwe Kling und ihr guckt Fun Facts. Direkt ein gute Laune-Thema zum Einstieg. Es gibt da ein fanatisch-religiöses Lügenregime, das Protestierende auf der Straße erschießen lässt. Und das greift den Iran an. Simpler Witz, komplexes Thema. Einerseits feiern gerade viele im Iran, weil vielleicht endlich ihr massenmörderisches Regime fällt. Andererseits weiß niemand, was als nächstes kommt. Und es ist ja auch nicht so, als würden im Iran alle dasselbe wollen. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass ein Eingreifen von außen oft alles nur noch schlimmer macht. Und dann gibt es ja noch dieses nervige Ding namens Völkerrecht, das eigentlich nicht so richtig vorsieht, dass man Bomben auf Länder wirft, die nicht zuvor Bomben auf einen selbst geworfen haben. Sonst ist das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Warum sagt das eigentlich kaum jemand aus der Bundesregierung? Ist doch gar nicht so schwer. Kommt, wir sagen das mal zusammen. 1, 2, 3. Völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Na gut, ist schon ein ganz schöner Zungenbrecher. Ja, also Präventivschlag ist leichter. Warum macht Trump das jetzt? Ein paar Gründe können wir immerhin ausschließen, nämlich die, die er selbst genannt hat. Ja, das ist das Gute, wenn jemand immer lügt. Das ist dann auf eine gewisse Art schon wieder verlässlich. Vielleicht findet sich die Erklärung in diesem alten Video von Trump selbst.
We have a real problem in the White House. So, I believe that he will attack Iran sometime prior to the election because he thinks that's the only way he can get elected. Isn't it pathetic?
Krass, oder? Trumps Vorhersagen über sich selbst sind noch besser als die von den Simpsons. Natürlich sprach er über Obama, aber vielleicht... Wisst ihr was? Ich merke gerade, ich weiß doch kaum was vom Iran. Wir machen das anders. Daniela Sepiri, die viel mehr Ahnung hat als ich, präsentiert schon am Mittwoch eine außerplanmäßige Fun Facts Fokusfolge zum Iran. Ich wollte ja über Katharina Reiche sprechen. Was interessiert Reiche am Irankrieg? Der Ölpreis. Und mit Reiche meinte ich sowohl unsere angebliche Wirtschaftsministerin Katharina Reiche als auch einfach Reiche. Also vor allem Reiche, die in die Fossilwirtschaft investiert haben. Also Reiche halt. Katharina Reiche, hier zu sehen, wie sie versucht zu blinzeln, hat mit ihrem Kumpel Jens das sogenannte Heizungsgesetz sogenannt abgeschafft. Neue Heizungen sollen nach einem Beschluss der Regierungskoalition künftig nicht mehr einen Anteil von 65% erneuerbaren Energien haben. Stattdessen gibt es jetzt eine Grüngasquote, die sich offenbar an den Umfrageergebnissen der Grünen orientiert. 10%. Dem Erdgas sollen künftig Biomethan und Wasserstoff beigemischt werden. Grüngas klingt nach etwas, das stinkt. Tut es auch. Denn dieses Gas ist nicht einfach da, sondern muss irgendwo herkommen. Woher, weiß niemand. Wir könnten einfach keine Pflanzen mehr essen und stattdessen alle vergammeln lassen. Geiler Plan. Markus Söder, gefällt das. Bis ihm jemand erzählt, dass seine Wurst mal Pflanzen gefressen hat. Die jetzige Grüngasproduktion in Deutschland müsste wohl mindestens verzehnfacht werden. Das heißt, es gibt nicht genug. Und in Marktwirtschaft ist die CDU ja nicht so stark, deshalb eine kleine Nachhilfe. Wenn etwas knapp ist, wird es dann billiger oder teurer? Genau, teurer, teurer. Dadurch werden die Gaspreise deutlich steigen. Also sind sie ja heute schon wegen der Bomben auf den Iran. Aber noch mehr als heute. Und das Netzentgelt wird für Gasnutzer übrigens auch steigen. Denn je mehr Wärmepumper es gibt, desto weniger Leute beteiligen sich an den Umlagen für das teure Gasnetz. Wo bleibt die Bildschlagzeile? Reiche verdoppelt eure Nebenkosten. obwohl, das müsste natürlich Plural sein, Reiche verdoppeln eure Nebenkosten. Freust du dich darüber? Nein, so war die Pointe nicht gedacht. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn, bekannt durch den Kinderspruch, was reimt sich auf Jens, Inkompetenz, hat über das neue Gesetz gesagt, der Heizungskeller wird damit wieder zur Privatsache. Hat er da Leichen drin oder warum ist ihm das so wichtig? Jens Spahn, hier zu sehen, wie er verzweifelt versucht, menschlich zu wirken, hat in seiner legendären Zeit als Bundesgesundheitsminister laut aktuellen Schätzungen durch schlechte Deals und mögliche Verfahrenskosten bis zu 8 Milliarden Euro an Steuergeldern verschwendet. Und ich weiß, es war Corona und er hatte eine stressige Zeit. Aber für mich war auch Corona und ich hatte auch eine stressige Zeit und ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, nicht 8 Milliarden an Steuergeldern zu verschwenden. Wie ist das mit euch? War Corona stressig für euch?
Ja.
Habt ihr deshalb 8 Milliarden verschwendet?
Nein.
Fun Fact, Jens Spahn hat mehr als doppelt so viel verschwendet, wie der Bund 2025 für die Förderung von Wärmepumpen ausgegeben hat. Dass dieser Mann sich überhaupt noch vor eine Kamera traut. Wenn ich so viel verbockt hätte, würde ich nur noch inkognito mit Maske aus dem Haus gehen. Müsste er ja eigentlich genug davon haben. Vielleicht ist es aber auch ein genialer Langzeitplan. Statt das CO2 in der Luft zu reduzieren, können wir künftig einfach alle Masken tragen. Jens Spahn, hier zu sehen in seiner Karnevalsverkleidung als Maskenskandal, ist übrigens genervt von den Maskenwitzen. Hat er gerade erst zu Fabian Köster gesagt, Angebot, wir hören sofort damit auf, Maskenwitze zu machen, wenn Jens Spahn zurücktritt. Fairer Deal, finde ich. Zurück zum Thema. Der Einbau von Heizungen wird jetzt also Privatsache. Das heißt übrigens leider meist die Privatsache von Vermietern. Denn die entscheiden darüber, was verheizt wird. Leider ist es für Vermieter günstig, die alte Gastherme aus dem letzten Loch pfeifen zu lassen. Wo die Mietenden das Geld für die massiv steigenden Nebenkosten herkriegen, ist dann wieder Privatsache. Fun Fact, das alte Heizungsgesetz sollte noch rund 40 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Die neue Grüngasquote soll nur noch 2 Millionen Tonnen einsparen. Die nächste Klimaklage wird schon eingetütet. Planungssicherheit. Nie gehört. Kritik am Gesetzentwurf gab es von quasi allen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der Bundesverband Erneuerbare Energien, das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, die Verbraucherzentrale, Umweltverbände wie die Deutsche Umwelthilfe, natürlich die Opposition. Aber es gibt eine Ausnahme. Ein Verband findet die Grüngasquote gut. Der Verband der Gas- und Wasserstoffwirtschaft. Kell-Surprise. Der ehemalige SPD-Abgeordnete Bengt Bergt hat das Konzept der Grüngasquote entwickelt. Hier sieht man Bengt Bergt, wie er anzeigt, wie viele Buchstaben seinen Vornamen von seinem Nachnamen unterscheiden. Jetzt mal ernsthaft, wer nennt denn sein Kind Bengt, wenn er Bergt heißt? Da ist doch von Anfang an was schiefgelaufen. Wie kam es zu dem Namen? Hat die Hebamme Papa Bergt gefragt, wie der Sohnemann heißen soll. Und er dann so, boah, keine Ahnung, wir haben den gekriegt, weil wir gebankt haben. Boah, das ist es. Bengt Bergt. Ich komme einfach nicht drüber hinweg. Das ist ja fast ein Imperativ. Bengt Bergt. Also, jedenfalls war Bengt bis 2025 Bundestagsabgeordneter für die SPD. Ja. Jetzt ist er Abteilungsleiter bei der Gaslobby. Gerne eine Gemütsregung dazu. Und ich weiß, Namenswitze sind nicht das oberste Niveau. Aber erstens, ich heiße Marc-Uwe. I had my fair share of Namenswitze myself. Zweitens, keine Gnade für Weltverbrenner. Ja? Wir brauchen mehr Public Shaming, vielleicht hilft das was. Übrigens, am Sonntag ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. Laut echten Umfragen wird es knapp zwischen Union und Grünen, was laut von uns erfundenen Umfragen keiner erwartet hätte. Fällt etwa doch genug Leuten auf, dass wir gerade mal wieder von der fossilen Lobby verarscht werden? Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer für die CDU, denn die meisten Sorgen machen sich die Leute in the land über richtig die Wirtschaftslage. Und die meiste Kompetenz in Wirtschaftsdingen wird wiederum laut Umfragen der CDU zugesprochen. Da muss man sich doch fragen, warum eigentlich? Wo kommt dieses hartnäckige Gerücht her, die CDU sei kompetent in Wirtschaftsfragen? An ihm hier kann es nicht liegen. Friedrich Merz' größte Leistung ist es, nach nur einem Jahr als Kanzler schon unbeliebter zu sein als Olaf Scholz. Kurz mal ein anderes Thema. Habt ihr schon mal vom Peter-Prinzip gehört? Ja? Nein? Falls nicht, spannende These. Sie lautet, in einer Hierarchie neigt jeder Beschäftigte dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Verstanden? Soll heißen, in einer ausreichend großen Hierarchie werden die Leute so lange befördert, bis sie auf einem Job landen, für den sie nicht taugen, und dann verstopfen sie den. Oder wie Lawrence J. Peter es selbst formulierte, nach einer gewissen Zeit wird jede Position von einem Mitarbeiter besetzt, der unfähig ist, seine Aufgabe zu erfüllen. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Aber zurück zu Friedrich Merz. Hier zu sehen, wie er gute Laune hat. Wirtschaftskompetenz, das war mein Thema. Laut Umfragen finden die Deutschen in großer Mehrheit, dass Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, hier zu sehen, wie sie versucht, Bengt Bergt zu sagen und zu grinsen, einen sehr schlechten Job macht. Aber da täuschen sich die Deutschen. Reiche macht einen Top-Job, denn sie hat sich ja nur als Wirtschaftsministerin verkleidet. Ihr eigentlicher Beruf ist immer noch der, den sie vor der Wahl hatte. Sie ist Gaslobbyistin und als solche ganz sicher Mitarbeiterin des Monats. Ich weiß nicht, warum ihr klatscht, aber you can get the girl out of the gas lobby, but you can't get the gas lobby out of the girl. Aber ist sich am besten von der fossilen Lobby bestechen zu lassen, wirklich ein Zeichen von Wirtschaftskompetenz? Noch mehr CDU-Wirtschaftskompetenz? Dank des rot-grünen Erneuerbare-Energien-Gesetzes boomte die Solarenergie in Deutschland. Dann kam die wirtschaftskompetente CDU wieder an die Macht. An den Einschnitten bei der Förderung von Solaranlagen war 2012 übrigens auch schon, ihr werdet es nicht glauben, Katharina Reiche beteiligt, damals Staatssekretärin im Umweltministerium. Von 2012 auf 2013 halbierte sich die Zahl der Jobs in der deutschen Photovoltaikbranche übrigens. Heute befinden sich 90% der weltweiten Produktionskapazität für Solar und Batterien in China. Ups. Jetzt kommen die deutschen Wärmepumpenbauer in den Genuss von Wirtschaftskompetenz à la CDU. Dabei, Fun Fact, ist trotz der großen gemeinsamen Desinformationskampagne von Springer, FDP, CDU, CSU, AfD und Gaslobby die Wärmepumpe unter Hausbesitzern inzwischen die beliebteste Art der Heizung. Extra Fun Fact. Sogar AfD-wählende Hausbesitzer wollen am liebsten eine Wärmepumpe. Und dank der Wirtschaftskompetenz der CDU werden wir die in 5 Jahren alle aus China kaufen können. Ich habe noch nie verstanden, warum der Merz und der Spahn und der Söder und die Reiche so auf die Wärmepumpen schimpfen. Heiße Luft ist doch eigentlich genau ihr Ding. Ich muss das Thema wechseln, ich reg mich zu sehr auf. Marco Rubio, hier zu sehen, wie er sich wünscht, dass sein Leben anders verlaufen wäre, hat gerade ein Dokument an all seine Diplomaten geschickt. Sie sollen aktiv Datenschutz und Datensouveränität bekämpfen. Die Welt soll es nicht wagen, sich unabhängig von US Big Tech zu machen. Was planen Sie als nächstes? Eine Pflicht, Windows Vista zu benutzen? Die Wahrheit ist natürlich, dass die amerikanischen Tech-Konzerne super viel Daten von uns brauchen, um damit ihre KIs zu trainieren. Bis jetzt hat von der Bundesregierung noch niemand zu diesem Dokument Stellung bezogen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal in Vertretung das übernehmen. Fickt euch alle! Fickt eure süchtig machenden Algorithmen und fickt eure datenklauende KI-Scheiße. sorry, ich wollte nur mal meine Meinung äußern. Oder darf man das jetzt auch nicht mehr? Die amerikanische Regierung hat jetzt sogar eine Website eingerichtet, die sich speziell an uns Europäer richtet. Freedom is coming. Darauf sollen dann wir geknechteten Europäer Inhalte abrufen können, die bei uns gesperrt sind. Also Hasspropaganda und Deep Dives von Xavier Naidoo. Genau danach sehnen wir uns ja hier. Der französische Richter am Internationalen Strafgerichtshof, Nicolas Guillou, ich hoffe, er wird so ausgesprochen, hat das schon zu spüren bekommen, was die digitale Macht der USA bedeutet. Sanktionen gegen französischen Richter. Er kann weder Amazon noch PayPal nutzen, sogar sein Netflix-Account wurde gesperrt. Dabei wollte er gerade die neue Staffel Emily in Paris gucken. Und all seine Kreditkarten wurden auch gesperrt. Guillot lebt plötzlich wie mein Vater. Papa, wenn du das siehst, ruf mich bitte mal wieder an. Mein Festnetzanschluss ist nur für dich da. Die USA begründeten die Sperre mit den Haftbefehlen des Gerichtshofs gegen Benjamin Netanyahu und den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Gallant. 11 der 18 Richterinnen und Richter sind mit US-Strafmaßnahmen belegt. Europa ist gerade, was internationales Zahlen angeht, völlig von den USA abhängig. Es gibt kein grenzüberschreitendes Zahlungsmittel der EU. Ich sehe das aber auch als Chance. Ich arbeite aktiv darauf hin, dass mir meine Social-Media-Konten gesperrt werden. Dann könnte ich vielleicht mal wieder ein Buch lesen oder schreiben. Die staatlichen Behörden in Deutschland arbeiten natürlich mit amerikanischer Software. Das klingt erstmal seltsam. Deutsche Ämter und Software. Software ist auch digital. Doch, doch. Unsere Ämter nutzen Word. Speichern in der Microsoft Cloud. Und auf die hat sich die amerikanische Regierung per Gesetz Zugriff gesichert. Alle Fotos von Friedrich Merzens 70. Geburtstag hat Trump schon gesichtet. Boring Party, meinte er wohl. No women. Teuer ist es übrigens auch, also das US-Zeug. Fun Fact, die Bundesverwaltung hat im vergangenen Jahr 481 Millionen Euro für Softwarelizenzen an Microsoft gezahlt. Das ist ein deutlicher Anstieg nach 274 Millionen Euro im Jahr 2023 und 347 Millionen Euro im Jahr 2024. Aber klar, Bill Gates brauchte ja viel Geld. Urlaub auf Epstein Island war bestimmt nicht billig. Geht auch anders übrigens. In Schleswig-Holstein wird gerade die komplette Verwaltung auf Open Source umgestellt. Läuft noch nicht rund, aber ein Anfang ist gemacht. Es gibt halt noch zwei Christdemokraten in der CDU, der Daniel und der Günther. Bayern hingegen hat den Vertrag mit Microsoft gerade ohne Ausschreibung verlängert. Das wäre doch mal eine Headline. Söder finanzierte Gates Urlaub auf Epstein Island. Liebe Rechtsabteilung, das war im Konjunktiv. Wäre. Es war auch nur ein kleiner Scherz, wir haben gar keine Rechtsabteilung. Um unabhängiger von den großen Tech-Firmen zu werden, hat sich irgendjemand den Digital Independence Day ausgedacht. Kurz den DIT. Oder auf gut Deutsch den digitalen Unabhängigkeitstag. Kurz DUD. Auf der Website di.day wird die Idee von Safe Social erklärt. Der DIT war übrigens gestern erst wieder. Die Idee, an jedem ersten Sonntag im Monat wechseln wir von einem faschismusaffinen Big-Tech-Unternehmen zu einer Alternative. Also zum Beispiel von X zu Mastodon, statt Amazon mal wieder in die Buchhandlung. Oder wenn man nicht ohne große Versandhändler klarkommt, dann halt zu Otto, Konrad oder einem beliebigen anderen altdeutschen Vornamen. Das Ziel ist einfach weniger Abhängigkeit, weniger Monopol, weniger Überwachungskapitalismus. Und natürlich darf man sogar damit angeben. Hashtag did it. Oder Hashtag tut gemacht. Und wenn ihr auf einen Service noch nicht komplett verzichten könnt, dann probiert doch mal das Plus-1-Prinzip. Also nutzt erstmal zusätzlich auch eine der Alternativen. So machen wir es auch bei Fun Facts. Ihr findet uns auch im Fediverse, auf PeerTube und Mastodon. Zu guter Letzt, was ist das hier eigentlich? Was soll das, dieses Fun Facts? Na, pass auf. Aktuell gibt es halt ein paar Leute, die behaupten, vom Faschismus überfahren zu werden, sei auch ein Weg, vorwärts zu kommen. Glauben wir nicht. Zumal vor uns ein Abgrund liegt. Der Abgrund heißt Überreichtum, der Abgrund heißt Klimakrise, der Abgrund heißt Totalitarismus. Wenn ein Abgrund vor einem liegt, ist es vielleicht eh gar nicht so gut, vorwärts zu gehen. Vielleicht müssen wir eher die Kurve kriegen. Jedenfalls leben wir in einer Demokratie, also zumindest bis zur nächsten Bundestagswahl. Wann die stattfindet, ist ein bisschen unklar. Ich glaube, das kaspert Jens Spahn mit den Echsenmenschen aus. Genauer gesagt leben wir übrigens in einer Massendemokratie. Nehmen wir das mal auseinander. Demokratie, die Älteren erinnern sich, das war die Sache, wo sich die Griechen in Bettlagen auf dem Marktplatz getroffen haben. Dann hat sich das verselbstständigt. Immer mehr durften mitmachen. Zack, moderne Massendemokratie. War jetzt historisch minimal gerafft, aber ihr versteht, was ich meine. Jetzt ist der Marktplatz einfach zu voll für uns alle. Ja? Darum braucht Massendemokratie verlässliche Massenmedien. Jetzt bekommen die Ersten schon Bauchkrummel. Ich war aber noch nicht fertig. Die meisten Massenmedien gehören übrigens Milliardären. Es ist lächerlich naiv anzunehmen, dass deren Interessen nicht die Berichterstattung in ihren Milliardärsmedien deformiert. Die größten Massenmedien aller Zeiten sind die sozialen Netzwerke. Okay, jetzt will man sich mit Spätwinterdepressionen unter der Bettdecke verstecken. Auch die sozialen Medien sind natürlich Milliardärsmedien. Kurzer Exkurs. Man stelle sich vor, im alten Athen hätte ein Überreicher, nennen wir ihn Elonides Muskelos, einfach den Marktplatz der Meinungen gekauft und nach seiner Willkür entschieden, wer ein Megafon kriegt und wer geknebelt wird. Das wäre für die Demokratie schon challenging. Da wollten wir ein bisschen was tun. Deswegen haben wir eine Bande gegründet mit hunderten Leuten aus Comedy, Film, Fernsehen, Musik, Literatur, Podcast, Social Media, Wissenschaft und Aktivismus. Denn, sorry, jetzt wird es kurz pathetisch, wir finden Freiheit geil. Ja. Und Freiheit. Und Freiheit kombiniert sich halt echt gut mit Demokratie. Also haben wir uns gefragt, was haben wir, was die faschistischen Faktenfeinde nicht haben? Ja, zum Beispiel Humor und Prominenz. Humor und Prominenz sind aber glücklicherweise hervorragende Viralitätsverstärker. Das wollen wir nutzen, um Fakten im Netz Reichweite zu verschaffen. Wir sind übrigens so viele, dass jeden Tag andere berühmte Faktenfans eine Folge Fun Facts präsentieren werden. Und sie machen das sogar ohne Honorar. Hier im Prompter steht ohne Honorar. Ist das korrekt? Das wäre schon eine interessante Vorab-Info gewesen. Das doch ja. Jedenfalls haben wir uns gefragt, wie wir unsere Bande nennen sollen. Vielleicht Bande zur Rettung der Demokratie, kurz BRD. Gerne mit bisschen Humor, kurz GmbH. Aber wäre BRD GmbH vielleicht nicht noch ein schwieriger Name gewesen, da wäre Stress mit Xavier Naidoo vorprogrammiert. Also, stattdessen Fun Facts. Denn das trifft es perfekt. Wir wollen Facts erzählen, aber halt funny. Damit die Facts auch stimmen, kooperieren wir übrigens mit Korrektiv und anderen Qualitätsmedien. Okay. Okay, bla bla bla. Ich gebe es zu, wir machen einfach das witzige Nachrichtenformat, das wir selbst gerne gucken wollen, um beim Informiertbleiben nicht deprimiert zu werden. Und wir hoffen, ihr habt auch Freude daran. Fun Facts wird übrigens immer kostenlos abrufbar sein. Aber wie finanziert sich Fun Facts? Na, durch euch. Werdet auf funfacts.de Teil unserer Bande und kauft euch Tickets für unsere Shows. Wir zeichnen Fun Facts nämlich immer live vor Publikum auf. Denn es ist extrem wichtig zu merken, dass auch viele andere Leute von den aktuellen Zuständen Zustände kriegen. Auf funfacts.de findet ihr schon Shows in Berlin, München, Hamburg, Köln und Leipzig. Und bald in noch viel mehr Orten. Und natürlich bekommt ihr da nicht nur die Funfacts-Folge, sondern wir bereiten jeden Tag ein abendfüllendes Programm für euch vor. Manchmal dauert es auch abendfüllend, bis die Folge aufgezeichnet ist. Also kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt klappt das Notebook zu, legt das Handy weg und macht was Schönes. Das war's mit heute.